ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und während Anja noch in der Sommerfrische weilt, bei ihr in Brandenburg wird ja auch erst später gewählt, wollen wir euch heute fit machen für den 1. September, also die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Da steht ja einiges auf dem Spiel und wir wollen heute mal erklären lassen, warum die Stimmung im Moment so ist, wie sie ist, für wen es vielleicht außer dem BSW aufwärts geht, wer eher im Fahrstuhl nach unten sitzt. Und in einer weiteren Folge, die ihr auch in der ARD-Audiothek findet, schauen wir dann nochmal drauf, was unter diesen Bedingungen überhaupt noch für Koalitionen möglich sind und was für welche Konstellation spricht. Ich freue mich, dass zwei von mir sehr geschätzte Kollegen mir unter die Arme greifen. Viele von euch werden die beiden aus vorherigen Folgen kennen. Aus der Landespolitikredaktion von MDR Sachsen ist wieder Daniela Karls mit dabei. Hallo nach Dresden.
Hallo in die Runde.
Und aus Erfurt zugeschaltet einer der, ach, das darf ich jetzt nicht sagen. Und aus Erfurt zugeschaltet ein langjähriger Beobachter der Thüringer Politikszene, Dienstältester durfte ich nicht sagen, Uli Sondermann-Becker von MDR Thüringen. Hallo Uli.
Ja, auch von mir, hallo.
Schauen wir nochmal auf die letzten Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP vor den Wahlen. Dann lässt sich so ein bisschen was erahnen. In Sachsen die CDU bei 31%, fast gleich auf, die AfD mit 30. Dann ist da viel Abstand zum BSW mit 14, der SPD mit 7, die Grünen mit 6 und die Linke unter der Hürde mit 4. Und wenn man die FDP sucht in den ganzen Statistiken, dann findet man sie eigentlich fast gar nicht mehr. Denn Infratest DIMAP schreibt dazu, wir weisen nur noch Parteien aus, die 3% und mehr haben. Das heißt, die FDP liegt also noch darunter. Daniela, in Dresden, Michael Kretschmer galt ja zwischendurch schon als so ein bisschen abgeschrieben, lag er meilenweit hinter der AfD zurück. Jetzt hat er offenbar seine CDU wieder auf Kurs gebracht. Inwieweit überraschen dich diese 31%? Es gibt sogar eine Umfrage des ZDFs, da lag er noch höher.
Ja, da lag er bei 34%. Deshalb, ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Umfrage oder auf was du dich beziehst, wenn du sagst, dass die CDU meilenweit hinter der AfD lag. Das war natürlich, wenn du darauf jetzt anspielst, besonders eklatant bei der Europawahl. Da war die AfD ja sogar bei Wahlen, also wir reden da nicht von Umfragen, sondern von Wahlen, 10 Prozentpunkte vor der CDU gelandet, um das mal in konkreten Stimmen auszudrücken, weil ich finde, da kriegt man noch mal ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, was das heißt. Es sind 710.000 Menschen haben bei der Europawahl die AfD gewählt und 490.000 ungefähr die CDU. Auch bei der Kommunalwahl, die ja gleichzeitig stattfand mit der Europawahl, da hat die AfD sehr stark abgeschnitten. Also insofern ja, da war die AfD sehr weit vor der CDU. Aber jetzt eben in diesen Umfragen zur Landtagswahl, da ist das schon relativ stabil, dass, sage ich mal, CDU und AfD sich so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Insofern jetzt diese letzte Umfrage, dieser ARD-Trend von uns, hat mich nicht wirklich überrascht. Die Erklärung, denke ich, liegt eigentlich auf der Hand, warum das bei der Europawahl die AfD so krass vorne war, bei der Landtagswahl das anders aussieht. Ich glaube schon, dass das auch mit dem Spitzenkandidaten Michael Kretschmer zu tun hat, der auch natürlich einen Amtsinhaberbonus hat. Also ich glaube weniger, dass jetzt Kretschmer es geschafft hat, seine CDU auf Kurs zu bringen, wie du gesagt hast, sondern dass es hier, ich sag's mal salopp, eben um den Landesfürsten geht, Kretschmer, und er hat halt bei vielen in Sachsen hier, oder sag's mal so 31% zumindest, nach wie vor ein gutes Standing.
Und man muss ja sagen, wenn man durch Sachsen fährt, man kommt ja an Michael Kretschmer gar nicht vorbei. Ich glaube, es gibt auch fast nur noch CDU-Plakate, bis auf die regionalen Kandidaten. Aber ansonsten ist Michael Kretschmer über omnipräsent mit riesigen Plakaten, zupacken, aufkrempeln. Dann guckt da, gibt's ein Plakat, da guckt er ziemlich grimmig. Wahrscheinlich geht's da um Kriminalität. Also er ist ja auch überall zugegen und die CDU hat sich jetzt komplett auf Kretschmer konzentriert, richtig?
Ganz genau, das ist die Strategie. Das war aber auch von Anfang an die Strategie der sächsischen CDU. Also da lastet enormer Druck auf den Schultern von Michael Kretschmer, wobei er ja eigentlich immer gesagt hat, ich kann das nicht alleine, wir müssen das gemeinsam machen. Und da hat er nicht nur in Richtung CDU gesprochen, sondern ja auch in Richtung, sag ich mal, der Bevölkerung. Also da hat er gesagt, alle, die verhindern wollen, dass hier eine AfD die Mehrheit bekommt, die müssen jetzt Plakate an ihre Gartenzäune hängen und sagen, für was sie stehen. Also er wollte das schon immer verteilen, sozusagen diese Verantwortung. Aber so ganz gelingt es nicht. Es fokussiert sich in der Tat sehr auf ihn.
Er ist ständig unterwegs. Er hat gefühlt schon mit jedem Sachsen persönlich gesprochen. Und dann nimmt er in diesem Wahlkampf, wenn wir auf die Strategie schauen, ja auch eine Strategie auf, die wir sonst eher aus einem südlich gelegenen Freistaat, nämlich von dem von Markus Söder kennen. Hören wir mal Michael Kretschmer.
Wir Sachsen können so viel erreichen, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig vertrauen. Lassen Sie uns diesen sächsischen Weg weitergehen, der uns schon so oft zu guten Ergebnissen gebracht hat. Wir lassen uns nicht reinreden, von Brüssel nicht und auch nicht von Berlin. Und wir lassen uns auch nicht von Linken oder von Rechten vorschreiben, wie wir zu denken oder zu leben haben. Wir gehen unseren sächsischen Weg.
Michael Kretschmer in seinem Schlusswort in der Runde der Spitzenkandidaten im MDR-Fernsehen. Daniela, ist ein ziemlich alter Trick, oder? Auf dem Lokalpatriotismus setzen. Ich meine, Kurt Biedenkopf hat das in den 90er Jahren auch schon gemacht, hat damals heute unvorstellbare 58% für die sächsische CDU geholt. Du wohnst lange genug in diesem Freistaat. Die Frage ist, warum ist der Sachse ausgerechnet so empfänglich dafür, dass man seine Seele so streichelt? Fühlen die sich immer noch hier, also viele, als was Besonderes, als vielleicht Nachfolger von August dem Starken?
Naja, das würde ich jetzt eigentlich gar nicht in dem Zusammenhang sehen. Also ich will jetzt hier nicht psychologisieren über die Seele der Sachsen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass bei diesen Worten von Michael Kretschmer, die er auch schon zu Beginn des Wahlkampfes auf dem Parteitag ganz genauso gesagt hat, das war von Anfang an seine Strategie zu sagen, das hier ist eine Sachsenwahl. Da appelliert er nicht an royale Gefühle oder Sehnsüchte der Sachsen, weil, ich sag's mal zugespitzt, ein bisschen hat Kretschmer ja auch recht, weil es geht um die Landtagswahl. Und es geht darum, welche politischen Weichen hier in Sachsen gestellt werden. Und na klar, ist das so ein bisschen wahlkampfpolitisch pathetisch nochmal überspitzt, diese Message. Aber das ist die Botschaft, die da von ihm kommt. Er formuliert das so, würde ich jetzt sagen, um doch wieder ein bisschen zu psychologisieren, weil er natürlich, wie wir alle spürt, dass es da eine große Unzufriedenheit gibt mit Brüssel, mit Berlin und der Politik, die dort gemacht wird. Und er versucht eben, dass diese Anti-Stimmung, sage ich mal, nicht auf Sachsen abfärbt. Sich da so ein bisschen abzugrenzen, vielleicht so ein bisschen auch an den sächsischen Trotz zu appellieren, würde ich eher mal sagen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, auch vor dem Hintergrund, dass Kretschmer ja dann selber im Wahlkampf auch gerne immer wieder auf Berlin schimpft. Ne? Auf der einen Seite sagt, es geht nicht um Berlin, auf der anderen Seite schimpft er auf Berlin. Aber so würde ich das jetzt ehrlich gesagt eher interpretieren.
Und es macht ihm aber trotz allem ist doch einfacher, dass der Sachse ein sehr stolzer Vertreter seiner Art ist. Wenn wir nach Sachsen-Anhalt gucken, nach Nordrhein-Westfalen, nach Baden-Württemberg, da könnte ich so eine Lokalkoloritnummer doch gar nicht fahren.
Naja, aber ich glaube, in Bayern wird die genauso gefahren und ich weiß nicht, wie es in MacPom ist. Ja. Also ich glaube, dass es schon manche Bundesländer gibt, die auch so ticken, oder? Also weiß ich nicht.
Dann gehen wir doch in den nächsten Freistaat, nämlich den nebenan. Da hat es ja der CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt ein bisschen schwieriger bei euch, Uli. Ich sage auch hier nochmal die Zahlen. In Thüringen ist nämlich die AfD weiter allen enteilt. Also Björn Höckes AfD kommt, wie in Sachsen auch, auf um die 30%. Die CDU von Mario Vogt nur 23. Das BSW um Eisenachs Ex-Oberbürgermeisterin Katja Wolf 17%. Jetzt kommt die Linke des Ministerpräsidenten, also von Bodo Ramelow, nur 13%. Das waren beim letzten Mal 31. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist einem ein Zahlendreher passiert. Die SPD bei 7, die Grünen bei 3 und die FDP von Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich unter 3%. Uli Mario Vogt hat diese Wahl ja immer zur Entscheidung zwischen sich selbst als Mann der Mitte und Björn Höcke als Chefextremist erklären wollen. Also um Bodo Ramelow so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Trotzdem liegt der bei 23%. Das ist nur ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Was macht er falsch?
Naja, also fangen wir mal vorne an. Mario Vogt ist kein Ministerpräsident wie Michael Kretschmer, was wir ja gerade gehört haben. Das heißt, alles, was Kretschmer hat, das fehlt Mario Vogt. Das geht bei der Bekanntheit los und hört natürlich bei so Dingen auf wie Amtsbonus oder so. Dann haben wir natürlich eine andere Situation in Thüringen, weil Thüringen ist einfach mal die letzten 10, 15 Jahre geprägt worden von einer starken Linken. Die Linke, die hier ja ist eigentlich wie die Linke in anderen Landesverbänden auch, aber eben Bodo Ramelow hatte, der ja vor etwa 20 Jahren in die Politik gegangen ist und einfach es geschafft hat, die Linke sozusagen über ihre angestammte Klientel hinaus wählbar zu machen. Also dieser Ramelow-Effekt, auch wenn das jetzt natürlich anders aussieht, aber das hat zumindest die letzten Jahre geprägt. Dann kam die AfD dazu. Wissen wir ja, müssen wir nicht groß drüber reden, hat die ganzen demokratieskeptischen bis feindlichen Wähler eingesammelt, hat das Ganze ausgebaut und dann jetzt eben auch noch das BSW, also das ja genauso wie die AfD so eine gewisse so ein gewisses Anranzen an Wladimir Putin verspricht, also diese Friedenssehnsucht da ja zumindest anspricht, aber eben ohne Extremismus nimmt dann eben auch noch ganz schön viele Stimmen weg. Und deswegen ist es ja halt einfach mal schwerer für Mario Vogt hier zu punkten.
Dann lasst uns doch mal auf den Primus bei euch schauen, die AfD. Deren Spitzenkandidat Björn Höcke hat ja einen Ruf wie Donnerhall und er gehört nicht unbedingt zu den Sympathieträgern der meisten Wähler, wenn man mal genauer hinguckt. Nur ungefähr jeder Sechste würde ihn gern als Ministerpräsident sehen. Trotzdem wollen aber offenbar doppelt so viele die AfD wählen. Und das in Thüringen, wo die AfD ja bereits den ersten Landrat in Deutschland stellt, also durchaus in Verantwortung ist. Und diesen Fakt mal zum Ausgangspunkt genommen, können wir mal in die Runde der Spitzenkandidaten auch in Thüringen reinhören. Da hat nämlich MDR-Chefredakteurin Julia Kritjan Björn Höcke gleich zu Beginn der Diskussion, also wirklich am Anfang, ziemlich verärgert. Da hatte Höcke gleich den Papp auf.
Herr Höcke, im Landkreis Sonneberg ist die AfD ja bereits in Verantwortung. Da können Sie Migrationspolitik aktiv mitgestalten. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber, wie sie zum Beispiel im Landkreis Saale-Orla ja sehr strikt umgesetzt wird, die hätte Ihr Landrat dort vor Ort auch angehen können. Hat er aber nicht gemacht. Es gibt konkrete Zahlen. In Sonneberg sind zuletzt 9 Asylbewerber in gemeinnütziger Arbeit. Im Saale-Orla-Kreis mit CDU-Landrat sind es 100. Warum ist die AfD da, wo sie könnte, so zögerlich?
Also ich muss viel grundsätzlicher werden. Ich erinnere an das Interview mit Yascha Monk 2018.
Nee, aber ich hätte gerne meine Frage beantwortet.
Nein, wir gehen jetzt mal von der symptompolitischen Ebene weg und gehen an die Ursache. Und das ist das große Problem dieser Runde, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer. Dass immer an der Oberfläche herumgedoktert wird und nicht zu den Ursachen vorgedrungen wird. Und das ist mit mir nicht zu machen. Deswegen
aber
möchte
Herr
ich das
Höcke, in Sonneberg können Sie ganz konkret werden. Dort haben Sie einen Landrat. Sie haben die Kollegen auch nicht unterbrochen.
Nee, warum,
Sie sollen was
warum,
zu Sonneberg
warum,
sagen.
Warum die Zuwanderung, die zu uns kommt, größtenteils nicht integrierbar ist. Das ist alles richtig. Nur nochmal, ich möchte ganz kurz mein Eingangsstatement hier abgeben. 2018 hat der bekannte Politikwissenschaftler Yascha Monk...
Herr Höcke, es gibt keine Eingangsstatements, es gibt
alle
Fragen.
Durften, Herr Stengele
Sie haben
zwei
auf
Minuten.
Ihre Frage geantwortet.
So, das war also die Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten. Uli, das ist ja... Man muss bei Björn Höcke wissen, der gibt ja normalerweise etablierten Medien so gut wie keine Interviews. Jetzt vor der Wahl muss er quasi mal, aber er spricht höchstens mit der Rechtsaußenbubble bei Social Media. Aber dieser Ausschnitt ist ja keine Seltenheit. Also Höcke wird selten wirklich konkret, gerne philosophiert er rum, der Oberstudienrat aus dem Eichsfeld. Bei so einem Spitzenkandidaten, warum 30% für die AfD?
Naja, also wir haben Höcke eigentlich so typisch erlebt und wir haben das ja auch als Journalisten erlebt, dass die Antworten von Björn Höcke oft dann eben auch sehr, sehr kurz sind, wenn es eben überhaupt dazu kommt. Du hattest ja gesagt, dass er sich da doch recht rar hält. Ja, warum ist die AfD trotzdem so stark? Diese ganze Kritik an der AfD, die geäußert wird über extremistische Äußerungen, über extremistische Pläne, die geäußert werden, über ja verstörende Äußerungen, die auch gemacht werden, das ficht die AfD-Wählerschaft nicht an. Also wenn man hier mal so zum Beispiel aufs Dorf geht, ne? Wir haben ja hier so ein starkes Stadt-Land, so einen starken Stadt-Land-Unterschied, was auch die Zustimmung zur AfD angeht, dann wird man hauptsächlich Leute finden, die AfD-Positionen vertreten. Also zum Beispiel diese große Skepsis gegenüber Ausländern, diese Skepsis gegenüber der deutschen Ukraine-Hilfe und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber niemand von denen wird sagen, ich bin extremistisch oder ich bin zum Beispiel ausländerfeindlich oder so. Das heißt, die Kritik, die geäußert wird an der AfD, die kommt bei den AfD-Wählern oder bei der Klientel einfach nicht an. So, das ist, das Ganze wird als Verleumdung bezeichnet und so weiter und so fort. Das ist hier einfach der Mainstream und das ist eben so geblieben. Und tatsächlich stand die AfD in den Umfragen ja mal ein kleines bisschen höher, sogar bei Mitte 30%. Aber sie ist jetzt eben stabil bei 30% und da wird sich wahrscheinlich auch nichts dran ändern, weil das dann eben, wenn wir jetzt nochmal auf die Europawahl zurückkommen, auch dem Europawahlergebnis zum Beispiel entspricht.
Daniela, wenn wir mal nach Dresden gucken, da tritt ja Jörg Orban, also der Spitzenkandidat bei euch in Sachsen von der AfD, ganz anders auf als Höcke. Zumindest wenn er öffentlich auftritt, konnte man auch im Fernsehen wieder beobachten. Ruhig, abgeklärt, ohne Schaum vor dem Mund, hält sich auch zurück, sondern lässt die anderen machen. Ist das die Strategie Staatsmann in der Staatskanzlei?
Kann man vielleicht so sagen, würde ich jetzt persönlich, glaube ich, nicht so formulieren, aber auf jeden Fall ist natürlich total offensichtlich, dass Orban und Höcke völlig unterschiedliche Politiker sind. Und was ich aber ein Phänomen finde, um nochmal den Vergleich mit Thüringen zu machen, und ich denke die ganze Zeit darauf rum, wie kommt das eigentlich, dass ja trotzdem, obwohl die so unterschiedlich sind, beide auf ihre Art, ich sag's mal, fast gleich erfolgreich sind. Ja? Also egal, was die AfD für einen Spitzenkandidaten präsentiert, ob so jemand, ich sag's mal so, so ein Nationalisten, mit dem es immer mal so durchgeht, wie Höcke oder eben so einen bürgerlich auftretenden, zumindest öffentlich bürgerlich auftretenden Mann wie Jörg Orban, die liegen bei 30% ungefähr beide. Das ist schon ein Phänomen. Warum, weiß ich nicht. Aber wenn ihr wollt, noch ein bisschen was zu Jörg Orban zu sagen, auch zu persönlichen Erfahrungen. Wir machen da jetzt eben auch im Wahlkampf sehr viele Porträts in verschiedenen Ausspielwegen, auch lange Porträts, habe ich ihn auch nochmal zu mehreren Interviews getroffen. Es ist tatsächlich so, dass er auch im persönlichen Umgang, jetzt auch mit mir als Journalistin, sehr freundlich ist, sehr höflich. Ich habe den Eindruck, je höher die Umfragewerte für die AfD sind, desto mehr sind sie da irgendwo zuvorkommend. Aber was man auch sagen muss, er kann auch ganz anders. Also je nach Publikum passt er sich wirklich an. Ich habe beispielsweise bei uns im Archiv einen Ton gefunden. Witzigerweise war der, was heißt witzigerweise, interessanterweise war eine Rede bei einer Demonstration in Erfurt. In Thüringen, da hatten sich die 5 AfD-Landesverbände getroffen, Oktober letzten Jahres. Da hat auch Jörg Orban gesprochen, auch Björn Höcke natürlich. Und da hatte er einen Ton von sich gegeben, auch bei uns im Archiv, nachschaubar, nachhörbar, wo er wirklich sehr scharf in Richtung Medien und Politiker geschimpft hat, auch bei Pegida hat er gesagt, dass die Journalisten die wirklichen Freiheitsfeinde in Deutschland seien, die den Deutschen ihre Kultur rauben würden. Also das sind punktuelle Auftritte, die ganz anders sind. Aber in der Tat, meistens macht er, ja, ist das mal auf Ministerialbeamten vielleicht eher. Und ich habe schon das Gefühl, dass genau das bei vielen AfD-Wählern in Sachsen auch gut ankommt. Also ich höre wirklich sehr oft, der Jörg, der ist doch eigentlich ganz nett. Ich weiß gar nicht, was alle haben. So, also genauso kommt er rüber. Ne?
Also wenn Björn Höcke ein kleines bisschen so auftreten würde wie Jörg Orban, dann wäre die Versuchung hier für die Thüringer CDU, also dann eventuell doch etwas zusammen mit der AfD auf die Beine zu stellen, viel, viel größer, als sie jetzt ist. Weil hier ist es ja eben so, dass Björn Höcke mit seinen regelmäßigen Ausfällen auch im Landtag ja zumindest auf der politischen Ebene dann auch immer wieder für Klarheit sorgt. Was mich ein bisschen wundert an Björn Höcke auch, ich habe mir jetzt auch Wahlkampfauftritte von ihm angeschaut, dass er da in der Rhetorik eigentlich eher mäßig ist. Also er kommt da immer so aus dieser weißen Planenkiste auf die Bühne gestürmt, hat so ein Headset-Mikrofon, also was alles so ein bisschen so mehr so in Richtung Motivationsveranstaltung oder so geht und redet dann da. Der Beifall ist schon da oder so, aber so richtig so knallen, auch im Vergleich zu früher, wo er hier auf den großen Anti-Ausländer-Demonstrationen da im Winter 15/16 gesprochen hat, ist das eigentlich nicht mehr so. Deswegen wundert es mich eben auch ein bisschen, dass die Zustimmungswerte sich einfach festgefressen haben bei 30%.
Aber er sieht sich schon als der Messias.
Ja, das sagt ja auch sein Umfeld. Also wenn man sein Umfeld mal fragt und so das Gefühl hat, dass man auch eine ehrliche Antwort bekommt, dann heißt es eben ja, Björn Höcke ist sehr für sich. Also er hat seine Berater, allerdings sind das eben auch nur ein paar und er ist dann eben auch ständig unterwegs und er pflegt sich selber, er hat sich als Marke entwickelt, er pflegt sich als Marke, deswegen eben auch diese allgemeine Interviewverweigerung, also gegenüber ganz normalen Anfragen. Da ist er sicher ganz, ganz anders als der sächsische Spitzenkandidat, weil er ist ganz klar ein Ideologe. Er schreibt ja auch er legt das ja eben auch programmatisch nieder, was er da so vorhat. Und so sieht er sich auch. Und deswegen glaube ich, mit dem Messias, das ist vielleicht gar kein schlechtes Bild.
Jetzt suche ich gerade eine weibliche Form von Messias. Die gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich will nämlich von den Rechtspopulisten, von den Rechtsextremisten, der Björn Höcke zweifellos ist, zu den Populisten auf der anderen Seite, zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Uli, bei euch ist ja das BSW noch erfolgreicher als in Sachsen, obwohl sich die Ergebnisse, muss man ganz ehrlich sein, ja auch annähern inzwischen. 17% in Thüringen, 14% in Sachsen, wenn man die Schwankungsbreite dazu nimmt, ist es ungefähr ähnlich. Beide sind ja gleich frustriert und unzufrieden, die viele Menschen in beiden Freistaaten. Was macht eigentlich aus deiner Sicht, was ist der Unterschied zwischen dem AfD-Wähler und dem BSW-Wähler?
Naja, also Das große Thema heißt Frieden. Frieden, Angst vor dem Krieg, gemischt mit Anti-Amerikanismus, dann kommt eben dazu noch eben ja dieses, was wir kennen, eben Ausländerskepsis, Elitenkritik, also alles so Dinge. Aber das BSW schafft es eben bisher, das Ganze zu präsentieren, dass man das beim BSW haben kann ohne Extremismus. Also dass man sozusagen diese ganzen Themen, ja, dass man das Gefühl hat, dass man da aufgehoben ist, ohne dass man gleich bei so einer extremistischen Partei landet wie der AfD. Und das scheint hier eben sehr gut anzukommen, weil also das ist einfach so. Also wenn man hier über den Krieg spricht, wenn man über die deutschen Waffenlieferungen spricht, dann merkt man eben, dass es da eine ganz große Skepsis gibt, und das fängt das BSW hier einfach ganz prima ein.
Machen wir das doch, reden wir doch über Krieg und Frieden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht trägt ja nicht nur den Namen der ehemaligen Kommunistin Sarah Wagenknecht aus Jena. Ihr Gesicht hängt auch überall rum, ohne dass sie kandidiert. Und vor einigen Tagen hat sie sich auch in den Wahlkampf eingemischt, hat aus Berlin dekretiert geradezu, das BSW werde sich an keiner Landesregierung beteiligen, die Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet. Jetzt hören wir mal, wie die sächsische Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann damit umgeht, die genau darauf angesprochen wurde, wie viel, also ob sie überhaupt noch irgendwas machen kann, wenn Sarah Wagenknecht immer sagt, wo es lang geht.
Natürlich entscheiden wir das hier in Sachsen, aber das, was Sarah Wagenknecht sagt, als ihre Bedingungen, als Blick von der Bundespolitik, steht ja bei uns im Wahlprogramm. Also, dass wir uns für Frieden einsetzen, dass wir uns für Friedensverhandlungen einsetzen. Denn die Frage muss doch mal gestellt werden, wie lange wollen wir diesen Krieg hier noch weiter unterstützen. Wir müssen doch dafür sorgen, dass wieder das Sterben aufhört, dass man da diplomatische Verhandlungen einführt und dass man da eben nicht immer mehr Waffen liefert.
Daniela, wir haben gerade schon gehört, beim BSW, die Friedensfrage ist das Top-Thema. Jetzt kommt ja immer wieder anschließend die Erwiderung: Erstens hat Putin die Ukraine überfallen. Zweitens gab es massenhaft Vergewaltigungen, Kindesentführungen, all das, was ja tatsächlich stattgefunden hat. Ist es den BSW-Anhängern egal oder ist eher so die Position, wir wollen jetzt unsere Ruhe haben?
Finde ich jetzt ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, und ich würde gerne nochmal, können wir uns gerne drüber nochmal austauschen, was da die Meinungen in der Runde sind, nochmal einen Schritt zurück machen. Natürlich, Frieden ist das große Thema bei den BSW-Wählern, aber ich würde wirklich da noch was anderes dazu machen, weil ich finde auch, wir Journalisten sollten aufpassen, dass wir das jetzt alles nicht nur in eine Ecke stellen. Weil wenn wir machen auch so eine Langzeitbeobachtung vom BSW, wie sich das entwickelt. Und da bin ich jetzt mit jemandem, der gar nicht prominent ist, der bisher noch nie in der Politik war, immer mal wieder jetzt unterwegs gewesen im Wahlkampf und habe den getroffen, also für die BSW sozusagen Straßenwahlkampf in Chemnitz. Und wenn ich ihn erlebe und die anderen Mitstreiter, die dabei sind, ne, dann ja, Thema Krieg ist ein Thema, aber es ist schon auch so, diese Sehnsucht nach was anderem, nach einer anderen Art Politik zu machen, nach etwas Neuem, was nicht revolutionär ist. Das ist ja mittlerweile sozusagen für die AfD, finde ich, dass viele, sag ich mal, da wirklich auch einen Systemwechsel ganz bewusst wollen. Und es wird ja auch genauso gesagt, ihr seid Teil einer revolutionären Bewegung. Genau dieses Radikale erlebe ich bei den BSW-Lern nicht. Aber eben eine große Sehnsucht nach einer anderen Politik. Dass ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen wie in Frankreich ist mit Macron ganz in seinen Anfängen. Ne? Da war er auch plötzlich jemand, der für was ganz Neues stand und das versprach, was draus so geworden ist. Müssen wir jetzt an der Stelle nicht reden. Aber genau das Gefühl habe ich auch. Und insofern finde ich, habe da schon auch Respekt davor, dass es Menschen sind, die viel, viel Freizeit opfern. Und wissen, Politiker werden angefeindet, wie die Stimmung ist, und trotzdem sagen, jawohl, ich mache das jetzt. Ich will mich da engagieren. Also ich finde, das sollte man auch nicht so ein bisschen wegwischen. Punkt. So, das ist so ein bisschen meine Message. Aber ich will es nicht nur fokussieren auf das eine. So.
Wenn ich das mal unterstützen darf, tatsächlich ist hier beim BSW in Thüringen, also bei einzelnen Leuten, auch das immer wieder zu hören, dass man sich da zusammengefunden hat oder dann vielleicht auch also im Familienkreis oder im Freundeskreis geredet hat, wie können wir uns irgendwie einbringen, ganz klar mit der Motivation, wie können wir vielleicht im Thüringer Landtag dafür sorgen, dass es eben keinen AfD-Ministerpräsidenten gibt. Also wie können wir sozusagen als Kraft vielleicht in den Landtag Bundestag kommen, die dann irgendwie anschlussfähig ist, diese Kraft, dass es dann eben Mehrheiten, also stabile Mehrheiten jenseits der AfD gibt. Also das ist hier auf jeden Fall als Motivation ja immer wieder zu hören.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, beim BSW schwillt mir inzwischen der Kamm, wenn ich an jedem dieser Plakate vorbeifahre. Weil die Frage ist ja, wenn ich was Neues machen will, Respekt, kann ich sogar nachvollziehen. Die Frage ist aber doch, wie? Und ich finde, wenn man auf ein Plakat draufschreibt zur Europawahl, Krieg oder Frieden, Sie haben die Wahl. Ich persönlich hätte die Wahl, wenn ich auf dem Stimmzettel ankreuze. Dann ist das einfach grober Unfug. Ich habe nicht die Wahl. Mir wird suggeriert, dass ich eine Entscheidung treffen könnte, die ich gar nicht treffen kann. Und das geht ja so weiter. Ich wollte eigentlich diesen Ton ein bisschen später verwenden, aber dann machen wir es doch mal. Holen wir doch mal Bernhard Stengele, den Spitzenkandidaten der Grünen in Thüringen, Umweltminister, in die Arena. Der hat das für meine Begriffe ganz gut auf den Punkt gebracht. Und als er nämlich diskutiert hat, hatte er einen Zettel mit.
Ich habe schon wahnsinnige Schwierigkeiten damit, wenn man die Bundesregierung als Kriegstreiber beschäftigt. Und ich persönlich, ich war am Wochenende in der Ukraine, ich habe Hilfsgüter hingebracht und dann ist eine junge Mutter, die ihren Sohn verloren hat im Krieg, hat gesagt, bitte lasst uns nicht im Stich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nein, wir lassen euch nicht im Stich. Dann bin ich nach der Diktion von Sarah Wagenknecht ein Kriegstreiber und von einer Listenkandidatin sogar ein Mörder. Denn da steht, wollen wir Mörderinnen und Mörder sein oder uns doch für den Frieden einsetzen. Das ist ein derartiger Verfall. Ich unterstelle fast allen hier, dass sie den Frieden wollen. Aber wenn man mir nicht unterstellt, dass wenn ich Hilfsgüter in die Ukraine liefere und den Leuten Mut machen will, dass ich für den Frieden eintrete, dann haben wir keinen Berührungspunkt.
Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Es ist der Versuch, was Neues zu machen gegen das, was da war. Aber spaltet man auf die Art und Weise, wie man es macht, diese Gesellschaft noch viel mehr, als dass man was repariert?
Ja, das ist in der Tat zum Teil problematisch, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite finde ich meine, das sind Sarah Wagenknecht nicht, aber viele hier, gut, vielleicht habe ich nicht recht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Sabine Zimmermann ist auch kein Politikneuling. Ich wollte sagen, es sind Politikneulinge und die haben vielleicht auch das Recht, mit einer gewissen Naivität an die Dinge heranzugehen. Bei vielen Dingen, die da geäußert werden, sage ich mir auch, das ist alles so nicht realisierbar, wie man sich das vorstellt. Aber das gehört ja vielleicht auch dazu, wenn man was Neues Politisches bringen will, dass man erstmal mit Optimismus und mit Naivität irgendwo rangeht. Aber ja, es stimmt natürlich, bei Wagenknecht, bei Zimmermann und anderen, die da maßgeblich, ich sag's mal, die Richtung bestimmt haben, kann man das nicht sagen. Das sind Politikprofis, die wissen ganz genau, was sie tun. Und ja, das ist in einem gewissen Sinne problematisch. Auf der anderen Seite haben sie, vielleicht machen sie es genau deshalb, weil sie Politikprofis sind. Wenn wir uns beispielsweise die Blaue Partei anschauen von Frauke Petri, die mal der Versuch war, nach der AfD da was Neues zu starten, kläglich gescheitert. Hier versuchen sie eben dieses klägliche Scheitern zu verhindern und mit bisschen fragwürdigen Strategien eben die Aufmerksamkeit zu generieren, um zum Erfolg zu kommen.
Weil es wirkt ja so, als ob jemand sich die Augen zuhält, in die Marketingkiste greift und die 5 Begriffe rauszieht, die am meisten ziehen. Oder, Uli?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auf jeden Fall auch unehrlich. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wenn man dann allerdings die Protagonisten oder Protagonistinnen, in unserem Fall hier Katja Wolf, fragt, dann merkt man eben in der Reaktion, das wird weggeatmet, so nach dem Motto, das ist ja was, das machen wir jetzt im Wahlkampf, genauso wie wir überall Sarah Wagenknecht plakatieren, die ja hier natürlich nicht zur Wahl steht, aber sie hängt ja trotzdem an jedem Plakatstand, an jedem Laternenmasten. Das wird einfach weggeatmet und es wird einem dann so ein bisschen augenzwinkern zugestanden, dass das natürlich alles ein Werkzeug, ein Vehikel ist, um ja das ein entsprechendes Wahlergebnis zu erreichen. Wenn man dann nachfragt, dann geht eben dann die große Eierei los und letztendlich kommt ja dann meistens so eine Aussage raus, die sich so irgendwo in der Nähe von Mario Vogt oder vielleicht auch Michael Kretschmer bewegt, so nach dem Motto, wer hat denn hier was gegen Diplomatie oder Diplomatie schadet doch nie oder auch ein Bundesland kann sozusagen deutlich machen, dass es eben
im Bundesrat
und so weiter, dass diesen ganzen Aspekt mal stärker benutzt. betonen möchte.
Ja, wobei die BSWler hier in Sachsen zumindest ja dann doch auch das sozusagen auf sächsische Ebene runterbrechen. Also bei einer Spitzenkandidatenrunde hat ja, oder war es bei unserem Stundeninterview, was wir beim MDR mit Sabine Zimmermann hatten, ich komme jetzt langsam durcheinander, wer was wo gesagt hat. Auf jeden Fall hat Sabine Zimmermann gesagt, dass sie für sie auf sächsische Ebene auch dazu gehört, dass es keine neuen Bundeswehrstandorte in Sachsen gibt. Also sprich dieser Bundeswehrstandort in der Lausitz, der ja auch im Rahmen des Strukturwandels schon verabredet ist, da das will das BSW eigentlich nicht. Genauso wenig wollen sie militärische Flüge von den Flughäfen Dresden-Leipzig. So, ne? Aber ich denke, das sind Sachen, die natürlich dann bei potenziellen Koalitionsgesprächen sicherlich Verhandlungsmasse werden. Also es wird auch, so sag ich mal, regional.
Aber da möchte ich doch mal an das Jahr 2014 erinnern, als hier Bodo Ramelow sozusagen als linker Ministerpräsident da die Staatskanzlei übernommen hat. Damals wollte die Linke noch raus aus der NATO und alles mögliche andere auch. Und wie hat es geendet? Man hat sich einfach darauf verständigt, dass das keine Dinge sind, die im Land die im Land bestimmt werden, eben weil man eben den ganz klaren Willen hatte, mit SPD und Grünen zusammenzukommen. Und alles andere ist eigentlich so geblieben und wurde auch nicht weiter betont. Also dass wir zum Beispiel hier mit jener Optik auch Rüstungsindustrie in Thüringen haben oder so, wo das Land ja sogar ganz lange noch Anteile hatte und so. Ne? Das ist einfach dann im Vollzug, im Koalitionsvollzug, im Regierungsvollzug ist das dann so an die Seite geschoben worden und man hat am liebsten gar nicht mehr darüber gesprochen.
Aber das ist doch genau das Problem. Also wenn ich das BSW nehme, der Versuch, wie ihr ihn beschreibt, was neu, was anders zu machen und ich lege schon im ersten Wahlkampf an, dass ich scheitern werde. Also, dass meine Versprechen viel zu hoch gegriffen sind, weil ich mich ja jetzt extrem weit aus dem Fenster lehne, beispielsweise was die Friedensfrage angeht, um es dann, also ich weiß jetzt schon, ich werde es einkassieren müssen, ich werde Frust produzieren, weil ich eben nicht der weiße Ritter bin. Das ist doch kurzsichtig, oder ist es das nicht?
Ja, aber dann schau dir doch mal an, was so die neurechten Nachdenker genau zu diesem Punkt schreiben. Die sagen ja, wahrscheinlich wird es mit Björn Höcke und, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Machtübernahme jetzt noch nicht funktionieren. Aber was ist denn dann? Dann haben wir eine BSW, die sich entzaubern wird in der Regierungsverantwortung, in der Landtagstätigkeit. Und dann nehmen wir einfach hier als AfD in 5 Jahren einen neuen Anlauf.
Das ist auch eine Sorge, die BSWler durchaus umtreibt. Das habe ich auch erlebt eben bei diesen Wahlkampfständen, vor allem auf der Straße, wenn man da mal in Ruhe redet, dann ja, wir haben so einen Druck, wir müssen das jetzt gut machen, weil genau das sie auch sehen, ne? Wenn wir jetzt nicht liefern und es jetzt nicht gut machen, was passiert dann in 5 Jahren? Was da die Lösung wäre und was das bessere Agieren wäre, weiß ich nicht, aber die Befürchtung steht im Raum auf jeden Fall.
Gerade viel, also beziehungsweise dann, wenn wir über Frieden geredet haben, es gab mal eine Partei, die sich immer als Friedenspartei verkauft hat. Die ist jetzt in Sachsen unter die 5%-Hürde gefallen. In Thüringen liegt sie bei 13%. Die Rede ist von der Linkspartei. Also man erlebt ja eine Linke, die geradezu verzweifelt ist, die sich daran klammert, beispielsweise, dass sie hier in Leipzig 2 Direktmandate holt, weil sie dann die 5%-Hürde umgehen kann nach sächsischem Wahlrecht. Und in Thüringen, ich habe es schon mal angedeutet, beim letzten Mal 31%, jetzt noch 13%. Es kommt nicht ganz so schlimm wahrscheinlich in Thüringen, liegt nur an Bodo Ramelow, Uli, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil Bodo Ramelow ist halt die Linke über ihre angestammten Grenzen halt hinausführen kann. Das ist einfach der Unterschied. Interessanterweise ist das ja in der Gesamtlinken überhaupt nicht wahrgenommen worden. Also wer das mal hier auf dem linken Bundesparteitag gesehen hat, hier vor 2 Jahren in Erfurt, wie Bodo Ramelow 10 Minuten sprechen durfte und sich die Gesamtlinke anschließend überhaupt kein bisschen für das interessiert hat, was Bodo Ramelow erzählt hat oder für diesen ganzen Aspekt. Was bedeutet das, wenn eine Linke eben auch regiert, wenn sie Verantwortung übernimmt? Und das hat man eben gesehen, das interessiert einfach niemanden. Auf der anderen Seite haben wir hier eben Bodo Ramelow, der sich ja über die Jahre immer auch als Ministerpräsident aller Thüringer gesehen hat, der das jetzt im Wahlkampf eigentlich auch ausspielt, der seit Wochen hier eigentlich auch durch die Gegend tingelt und der wahrscheinlich diesen Zwischenstand von 13% noch ein bisschen hochziehen wird. Ist die Frage halt, wie hoch noch? Also allzu viel geht da, glaube ich, nicht mehr, aber ein bisschen was wird noch. noch gehen.
Jetzt lasst uns zum Schluss nochmal auf die Ampelparteien schauen. Angesichts der Sympathiewelle für die Bundesregierung in Berlin haben dies natürlich besonders schwer. Die FDP taucht inzwischen unter Sonstige auf. In Thüringen sind die Grünen offenbar von der 5%-Hürde auch ein ganzes Stück entfernt. In Sachsen waren bei Umfragen Sozialdemokraten und Grüne auch in der Nähe der 5%-Hürde. Und wenn wir jetzt die 6% nehmen, wie beispielsweise die Grünen in Sachsen verbuchen, laut Infratest-DiMAP, dann ist das ja auch nicht mehr so weit weg vom Scheitern. Uli, was ist deine Analyse? Warum läuft es für Rot-Grün so gar nicht?
Du meinst jetzt die Ampel, wie die hier ankommt?
Ja, SPD und Grüne.
Ja,
FDP, einfach weil es fällt ja komplett raus.
Ja, bei der FDP haben wir den, ja mal mit anfangen, haben wir den Sonderfall, dass die FDP ihren Wahlkampf hier einfach mal ganz klar gegen die Bundes-FDP gestaltet und das, wenn es überhaupt funktioniert, auch genau dann deswegen funktioniert. Also Kemmerich ist wirklich überall flächendeckend plakatiert und ich glaube, Kemmerich rechnet irgendwie ganz stark damit, dass er sagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn mich 90% der Wähler hassen, wenn die anderen dann irgendwie vielleicht drüber nachdenken, ob sie mich trotzdem wählen.
Aber sie kennen mich halt eben, das ist ja das,
genau,
was er sagt.
Genau, sie kennen mich. Ich bin vielleicht berüchtigt, aber eben auch berühmt. Und das kann dann vielleicht wie beim letzten Mal für diese, ich glaube, 30, 40 Stimmen waren es über den Durst, ne? Die FDP dann in den Landtag geholt hat. Ja, die übrigen Parteien, die sind einfach mal gründlich verhasst, muss man sagen, hängt auch sicher zum Teil damit zusammen, dass auch die CDU ihren Wahlkampf seit Monaten mit diesem Negative Branding betrieben hat, also dass Mario Vogt auch nichts anderes tut, als sozusagen immer alles schlecht zu finden, was da von Roten und Grünen kommt. Das bei den Grünen, das kennen wir, das sind regelrechte Verteuflungstendenzen.
Also die bevormunden uns nur und so.
Genau, also das. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch keinen großen Wahlkampf irgendwie mit Berliner Prominenz hier in Thüringen oder jedenfalls kaum, weil die Wahlkämpfer hier vor Ort ganz genau wissen, dass sie sich damit irgendwie keine Freunde machen.
In Sachsen haben wir das ja. Also das finde ich schon ganz interessant. Also in Sachsen sind sie eigentlich alle hier, die Bundesprominenz, waren schon viel hier, sind nächste Woche zu den ganzen Abschlussveranstaltungen auch hier. Gestern im Übrigen interessant zum Verhältnis SPD und CDU war Sigmar Gabriel war in Chemnitz auf einer Wahlkampfveranstaltung von Michael Kretschmer. Und Sigmar Gabriel hat quasi aufgerufen, Michael Kretschmer zu wählen, weil er gesagt hat, es geht hier darum zu verhindern, dass es eine AfD-Regierung gibt. Und wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich. Nachgefragt hat er gesagt, ich bin trotzdem noch Sozialdemokrat. Und ja, auch unsere Spitzenkandidatin Petra Köpping finde ich gut. Es täte mir leid, wenn die jetzt aus dem Landtag fliegen, aber hier geht es um was anderes. Das fand ich schon bemerkenswert.
Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Und wenn du Petra Köpping schon ansprichst, Daniela. Die SPD hat ja in Sachsen eine durchaus bekannte und auch beliebte Spitzenkandidatin, wenn man sich die Werte anguckt. Die ist in den letzten Jahren immer wieder umhergefahren, hat sich die Sorgen und Nöte der Ostdeutschen angehört, hat Bücher dazu geschrieben, hat sich gekümmert. Sie wollte mal mit dem schon genannten Boris Pistorius Vorsitzende der SPD werden. Ich sehe hier zumindest in Leipzig, wenn ich rumfahre, x Großflächenplakate von ihr, aber selbst die zieht ja nicht mehr. Wenn wir jetzt auf 7% gucken, nur zur Erinnerung, historisch, Sachsen war mal die Herzkammer der Sozialdemokratie mit Thüringen.
Ja, das ist jetzt aber auch schon 100 Jahre her, ne? Also bei der letzten Landtagswahl waren es 7,7% für die SPD. Also ganz so weit ist man jetzt davon nicht entfernt. Aber ja, das kann natürlich für Sozialdemokraten, muss das frustrierend sein. Und natürlich hast du recht, dass da trotzdem auch Petra Köpping offenbar nicht ziehen kann. Ich sehe das ähnlich wie Uli, ne? Also die SPD hat natürlich unter diesem Ampelfrust mega zu leiden und kann sich davon auch nicht wirklich befreien. Sie versuchen natürlich auch die Themen nach vorne zu bringen, was sie in der letzten Legislatur hier in der Kenia-Koalition bewegt haben. Und da hat die SPD ja auch was vorzuweisen. Also um nur ein Beispiel zu nennen, das Bildungsticket, was nach langem Gezerre eingeführt wurde für Schüler und Schülerinnen, womit die Schüler hier halt für 15 Euro im Monat in ihrem Verkehrsverbund alle Verkehrsmittel nutzen können, alle öffentlichen. Punkt ist, hier interessanterweise anders als in Thüringen, was du gerade erzählt hast, wenn der CDU-Kandidat da auf SPD und Grünen gleichermaßen rumhackt. Hier hackt Kretschmer auf der SPD gar nicht rum. Im Gegenteil, er lobt, was das für eine gute gemeinsame Arbeit war und was die SPD da Tolles gemacht hat. Bei den Grünen ist es ganz anders. Da hackt die CDU sehr drauf rum.
Es ist ja sogar so absurd, Daniela, dass die SPD ein Plakat vorgestellt hat, auf dem Michael Kretschmer und Petra Köpping waren, glaube ich, mit dem Satz, sein Erfolg ist die starke Frau an seiner Seite.
Ja, Ja, genau. Naja, das ist das Mantra der SPD in diesem Wahlkampf, dass sie sagen, die CDU alleine kann es nicht wuppen, es braucht eine stabile Regierung und dafür braucht es die SPD. Das ist sozusagen das Motto, mit dem die SPD hier auch in den Wahlkampf geht.
Aber das ist ja wirklich auf die Selbstaufgabe, wenn man im Wesentlichen sagt, wählt uns nur noch, damit es eine stabile Regierung gibt.
Ja, naja, ist Realismus, oder? Also letzten Endes. Also
die Thüringer SPD setzt da ja noch einen drauf, weil also in Gestalt von Georg Mayer jedenfalls, der ja jetzt dann eben auch schon sagt, dass es keine rot-rot-grüne Koalition mehr geben wird und dann eben auch noch ergänzt, dass er dem Ganzen keine Träne nachweint. Also das sind alles so Geschichten, die sind schon hart an der Grenze dessen, was man irgendwie ja dann noch ertragen kann.
Also fassen wir nochmal zusammen. Für die CDU in Sachsen läuft's wegen Michael Kretschmer. In Thüringen mit Mario Vogt ist noch deutlich Potenzial nach oben. Die AfD steht weiter vor Rekordergebnissen. Die Linke, aber auch SPD und Grüne könnten vor allem in Sachsen unter die Räder kommen, während das BSW die Rotkäppchenflaschen schon kalt stellen kann. Was das alles heißt, das klären wir in einer weiteren Folge Wahlkreis Ost zu finden in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Vielen Dank an meine MDR-Kollegen aus Sachsen und Thüringen, an Daniela Karls und Uli Sondermann-Becker. Und zum Schluss noch eine Empfehlung, wenn Sie noch nicht genug gekriegt haben, wenn Sie sich vor den Landtagswahlen auch nochmal nicht so wie wir das gemacht haben, so drüber hinwegschauen und das Ganze analysiert haben, wenn Sie sich konkret mal anschauen, was Sie wollen, was die Pläne der Parteien denn eigentlich sind. Im Podcast Wahlprogramme kompakt gibt es zu hören, was 7 Parteien zu insgesamt 14 Themengebieten vorhaben, natürlich getrennt nach Sachsen und Thüringen. Die Themengebiete reichen von Familie und Soziales, Gesundheit und Pflege, Asylpolitik bis hin zum ländlichen Raum. Der Podcast hat eine Besonderheit, die Parteipositionen wurden mit synthetischen Stimmen, also mit KI, vertont. Wenn Sie mal reinhören wollen, finden Sie alle Folgen auf MDR.de und in der ARD Audiothek und einen Link dazu in den Shownotes. Und den Wahlkreis Ost, auch den finden Sie in der ARD Audiothek und da dann eben auch die weitere Folge. Was heißt denn eigentlich diese Ausgangslage, diese Stimmungslage für die Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen? Bis dahin, tschüss.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.